Jesus Christus spricht, ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Wir hören den Predigttext. Es ist das Evangelium in der Fassung des Matthäus im Kapitel 28. Als aber der Sabbat vorüber war und der erste Tag der Woche anbrach, kamen Maria von Magdala und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben. Denn der Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat hinzu und wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Seine Gestalt war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie der Schnee. Die Wachen aber erschraken aus Furcht vor ihm und wurden, als wären sie tot. Aber der Engel sprach zu den Frauen, fürchtet euch nicht. Ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier. Er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her und seht die Stätte, wo er gelegen hat. Und geht eilends hin und sagt seinen Jüngern, dass er auferstanden ist von den Toten. Und siehe, er wird vor euch hingehen nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Und sie gingen eilends weg vom Grab mit Furcht und großer Freude und liefen, um es seinen Jüngern zu verkündigen. Und siehe, da begegnete ihnen Jesus und sprach, seid gegrüßt. Und sie traten zu ihm und umfassten seine Füße und fielen vor ihm nieder. Da sprach Jesus zu ihnen, fürchtet euch nicht, geht hin und verkündigt es meinen Brüdern, dass sie nach Galiläa gehen. Dort werden sie mich sehen. Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Gemeinde, mit Freuden singen wir vom Sieg. Der Herr ist auferstanden und wahrhaftig, er ist auferstanden. So sieht er aus, der neue Tag, den Gott heraufführt. Er ist erfüllt von großer Freude und von unverrückbarer Hoffnung. Die Rechte des Herrn behält den Sieg. Weltreiche vergehen, Mächtige stürzen, Christus bleibt. Erste werden als tote Geschichtsdaten erinnert. Christus aber wird geliebt und angebetet unter allen Völkern, durch die Jahrhunderte und durch die Jahrtausende hindurch als der lebendige und allgegenwärtige Herr des Universums, der als das Haupt der Kirche verkündigt wird. Dass in der Auferstehungsbotschaft das Herz des christlichen Glaubens schlägt, unterstreicht nicht nur der Apostel Paulus in dem großen Auferstehungskapitel in 1. Korinther 15, das spüren auch die Nichtchristen. Wäre Christus nicht auferstanden, dann wäre unser Glaube leer und nichtig. Er wäre so leer, wie nur ein ausgeschütteter Wassereimer leer sein kann. Nun aber ist Christus auferstanden und der Erstling geworden unter denen, die entschlafen sind. Nach alter liturgischer Ordnung wurde der Auferstehungsbericht des Matthäusevangeliums in der Osternachtsfeier gesungen. Über die Auferstehung selbst breiten alle Evangeliumsberichte den Schleier des Geheimnisses. Das Unanschaubare der Auferstehung Christi von den Toten, das ja alle Grenzen menschlicher Erfahrung und menschlichen Denkens sprengt, versucht auch Matthäus nicht anschaubar zu machen. Im Unterschied zu den anderen Berichten schildert Matthäus jedoch einige Begleiterscheinungen. Dort, wo der Himmel die Erde berührt, wo Gottes Welt in die unsere einbricht, wo sein Lebensplan unser Todesverhängnis durchkreuzt, dort wird das scheinbar für ewige Zeiten versiegelte und verschlossene Grab gesprengt. Die Erde bebt. Die großen Inhalte aus dem Bereich des zweiten Glaubensartikels von der Erlösung zeigen sich auch in der alten Schöpfung im Bereich des ersten Glaubensartikels. Zur Geburtsstunde Jesu zeigt sich der neue Stern. Zur Sterbestunde Jesu ereignete sich eine Sonnenfinsternis und die Sonne verlor ihren Schein. Und der glorreiche Ostersieg, der todesverschlingende Eingriff Gottes, lässt die Erde erzittern. Dieses Eingreifen Gottes wird in der Gestalt des Boten Gottes abgebildet, des Engels mit seinen freilich fließenden Konturen. Seine Gestalt war wie der Blitz und sein Gewand war weiß wie der Schnee. Plötzlichkeit und Unvergleichbarkeit des Geschehens sind den Frauen unheimlich. Sie lösen Erschrecken aus. Es fällt aus dem Rahmen der Erfahrung dieser Frauen, ja aus dem Rahmen der Erfahrung aller Menschen. Diese Lichterscheinung unterstreicht die Botschaft vom Ostersieg Christi. Eine Botschaft, die der Auferstandene durch die Frauen seinen Jüngern und durch die Jünger aller Welt verkündigen lassen will. Die Soldaten und Grabhüter werden in diese Erschütterung der Erde mit hineingerissen. Sie waren, als wären sie tot. Durch Bewusstlosigkeit waren sie außer Gefecht gesetzt. Über Kreuz und Tod, über Grab und Auferstehen gibt die Welt jedoch ihre Geschäftigkeit nicht auf. Dunkle politische Winkelzüge des jüdischen Ältestenrates und die stets dampfende Gerüchteküche im Jerusalem jener Tage versuchten die Durchschlagskraft dieser Botschaft einzudämmen. Aus gut, stets gut unterrichteten Kreisen konnte man erfahren, dass es dem gewieften und entschlossenen Kern der kleinen Truppe um den Nazarener herum gelungen sei, den Leichnam Jesu aus dem Felsengrabe trotz Wachen und Versiegelung des Kaisers heimlich zu entfernen. Für so etwas zahlt man überall in der Welt eine Menge Geld. Fake News. Und vielleicht kann man auf diese Weise ja auch noch sein politisches Überleben garantieren. Die Wahrheit jedoch entzieht sich einem solchen Würgegriff der Lüge. Sie ist in Herz, in Mund und Hände treuer Zeugen gelegt, die trotz Bedrohung von Leib und Leben die Botschaft vom Ostersieg Christi hinaustragen bis an das Ende der Erde. Je mehr man sie bedroht, umso lauter und klarer bezeugen sie. Es waren nicht die Grabwächter, auch nicht die hohen Priester und die Ältesten des Volkes, die vom Engel einer Anrede gewürdigt wurden. Es waren die Frauen, die den Herrn suchten. Sie suchten ihn, auch wenn am verkehrten Ort. Ihre Liebe war einfältig. Sie kam aus einer Herzensfalte. Und diese Liebe hatte sie an die verkehrte Adresse geführt, eben an das Grab, als an eine Endstation Jesu. Diese einfältige Liebe wird nicht getadelt. Sie suchen den Lebendigen bei den Toten, ja. Unter dem Kreuz war auch ihre Hoffnung auf das Leben durch diesen Jesus von Nazareth zerschmolzen, wie Wachs in der Hitze des Feuers. Denn auch sie hatten geglaubt, dass er Israel erlösen würde, auch aus dem Joch der römischen Truppen befreien würde, eben der Messias sei. Unzählige kommen auch heute mit den Spezereien geschichtlicher Überlieferung, um den endgültigen Zerfall des großen, ja größten Menschen, wie sie sagen, durch Einbalsamierung zu verhindern. Der Toten taten Ruhm, wird verkündigt. Das Urteil Gottes hier und jetzt vor dem leeren Grab durch Engelsmund lautet: Ich weiß, ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist nicht hier. Er ist auferstanden. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja. Der Ort, das Grab ist nur wichtig zu zeigen, wo er nicht zu finden ist. Seht die Stätte, wo er gelegen hat. Der anfängliche Segensgruß, wo Christus spricht: Ich war tot, in der Zeitform der Vergangenheit, des Imperfekts. So kann nur Jesus Christus sprechen und kein anderer. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig. Gott lässt uns verkündigen, was die Dimensionen unseres Denkens und unserer Erfahrung weit übersteigt, was sich niemand ausdenken konnte, weder vor noch nachfühlend erahnen konnte, was ohne Parallele in der ganzen Geschichte der Menschheit ist, die Auferweckung Jesu Christi von den Toten. Allein diese Tatsache ist und bleibt wichtig für dich, für mich, für das Leben der Welt. Denn dies ist nun wahrhaft die Zeitenwende. Selbst wenn das Turiner Leichentuch einmal den Leichnam Jesu geborgen haben mag, so bleibt es eben doch Bestandteil des Grabes, ein Museumsgegenstand, geschichtliche Reminiszenz. Selbst als gefeierte Reliquie ist es Teil des Ortes, an dem Christus nicht mehr und darum ganz entschieden nicht zu finden ist. Jesus Christus ist nicht wieder auferstanden, mit naturhafter Notwendigkeit gewissermaßen, wie das Leben in der wiedererwachenden Natur dieser Tage oder wie in den heidnischen Mythen jener Zeit. Er ist auferweckt von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters hinein in eine verklärte Gestalt, die sich durch keinerlei Eingriff oder Zugriff mehr in diese Zeit und Geschichte, in diese alte Geschöpflichkeit zwingen lässt, auch wenn die Frauen noch so sehr nach seinen Füßen greifen. Wichtig ist jetzt nicht mehr der Ort des leeren Grabes, sondern der Ort, an den die Sendung Gottes uns weist. Wichtig ist Galiläa. Warum? Weil wir und andere ihn dort sehen werden. Weil er sich durch uns und durch andere dort begreifen lassen will. Weil er sich uns dort zu erkennen geben will, der Allherrscher mit seinen durchbohrten Händen und Füßen, mit seiner geöffneten Seite inmitten seiner Gemeinde. Erstaunlich bei Matthäus ist, dass die Frauen voller Furcht und zugleich von großer Freude fortlaufen von dem Grab. Sie eilen zu den Jüngern. Die Tatsache der Auferstehung und ihre Weitergabe als lebendige Stimme des Evangeliums lässt erschüttern, lässt erschrecken und zugleich zutiefst erfreuen. Gott bricht alle Grenzen sinnlicher Wahrnehmung und Erfahrung, stürzt alle Regeln und Ordnungen dessen, was in der alten, unter dem Gesetz der Sünde und der Vergänglichkeit stehenden Schöpfung als möglich gilt. Durch die Auferweckung seines Sohnes, Jesus Christus. Entweder werde ich in den Tiefen meines Herzens angerührt, erschreckt, aufgeschreckt durch diese Botschaft, begebe mich an den Ort der Sendung voller Freude, nämlich nach Galiläa, teile mit anderen, gebe weiter, lebe aus, was mir zugesagt und geschenkt worden ist, was ich behalten darf, indem ich es weitergebe. Oder aber ich schüttle ungläubig den Kopf und erkläre das Ungeheure für ein Märchen oder gar für Lügen. Unser Galiläa ist der Gottesdienst der christlichen Gemeinde. Hier will der Auferstandene in seinem Wort und Sakrament sich uns zu erkennen geben. Das Wort ist es, die Anrede, die alle Furcht und allen Zweifel, alle Zwiespältigkeit auf unserer Seite überwindet. Im Wort der Predigt, so stammelnd und so schwach es auch immer erscheinen mag, rührt der Herr Herzen an, und bringt das alte, seit seiner Auferstehung veraltete Weltbild ins Wanken und überwindet es. Im Heiligen Mahl lädt er uns in seine Tischgemeinschaft ein und gibt uns Anteil an seinem unzerstörbaren Sieg und Leben. Und dann sendet er uns. Und dann sendet er uns, verkündet es meinen Schwestern und Brüdern, dort in Galiläa werden sie mich sehen. Sie haben ihn gesehen, die treulosen Brüder und Schwestern. Er hat ihnen vergeben. Denn wen Gott liebt, dem vergibt er um Christi willen, dem schenkt er das Leben. Und dazu eine kurze Geschichte am Ende der Predigt. Sehr gut gekleideter Herr stand vor dem Schaufenster einer Kunsthandlung und betrachtete aufmerksam ein Kreuzigungsgemälde. Ein kleiner Bub mit schmutziger Hose und zerrissenem Hemd tritt neben ihn und schaut auch auf dieses Bild. Der feine Herr zeigt auf das Bild und fragt den Jungen, weißt du auch, wer das ist, der an dem Kreuz? Das ist Jesus, kam die schnelle Antwort. Nach einer Pause fügt der Junge hinzu, die Soldaten sind Römer. Die Frau, die da weint, ist Maria, die Mutter von Jesus. Die vornehmen Herren dort sind Pharisäer und Schriftgelehrte. Und die Menge im Hintergrund ist das schaulustige Volk. Nach einer Weile fügt er hinzu, sie haben Jesus gekreuzigt, aber er ist für alle Menschen auf Golgatha gestorben. So stehen sie vor dem Bild und betrachten es. Schließlich streicht der vornehme Herr dem Jungen über seinen Haarschopf, bedankt sich bei ihm und geht. Als er bereits in der Menge verschwunden ist, hört er den Jungen hinter sich herhetzen und rufen: Herr, Herr! Er war ganz außer Atem und rief: Jesus ist auferstanden und lebt. Das wollte ich Ihnen noch sagen. Sagt's weiter meinen Schwestern und Brüdern. Weiter sagen wollen wir es: Osterfreude darf nicht im Herzen vergraben werden. Denn Jesus Christus ist auferstanden. Diese Botschaft gilt der ganzen Welt. Jetzt lebt er für uns. Des freue sich alle Christenheit und lobe die Dreifaltigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus zum ewigen Leben. Amen.